Und so gibt es ganz verschiedene Wege der Unterstützung in der betroffenen Beratung. Das Ziel ist natürlich, die Person wieder in die Handlungsfähigkeit zu bekommen und dass digitale Gewalt nicht dazu führt, dass sich Personen zurückziehen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Paragraphen und Parolen. Head of Legal bei HateAid. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Und wer von euch viel in den sozialen Medien unterwegs ist, und ich nehme an, das sind viele von euch, wird zwangsweise mit Folgendem konfrontiert: digitale Gewalt, Hass und Hetze. Wer Glück hat, wird nur Zeuge und sieht derartige Kommentare oder Kampagnen. Wer Pech hat, ist vielleicht sogar selbst betroffen. Was man dann als Betroffener oder als Betroffener dringend benötigt, ist Support, Beistand und Beratung. Und mein heutiger Gast hat beides zu ihrem Beruf gemacht, denn sie ist Head of Legal bei HateAid. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen legt sie sich wieder und wieder mit den ganz Großen an und oft auch mit Erfolg. Franziska Benning nimmt uns heute mit und gewährt uns spannende Einblicke in die Arbeit von HateAid und verrät uns einiges über die Verfahren, die HateAid so führt. Liebe Franzi, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Und ich muss vorweg sagen, keine Rechtsberatung machen. Also Rechtsberatung leisten wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir da nachher noch drauf kommen können.
Da kommen wir ganz im Einzelnen noch drauf. Ihr tragt dazu bei, dass man sich Rechtsberatung leisten kann. Aber es ist so ein bisschen Beratung. Wie kriege ich rechtliche Beratung? Das definieren wir gleich noch sauber auseinander. Franzi, ich freue mich wirklich riesig, denn du stehst schon ganz, ganz lang auf meiner Wunschliste. Und indirekt hatte ich schon ganz viel Berührungspunkte mit euch, denn eines eurer Beiratsmitglieder ist sowas wie Teil meiner Studioeinrichtung, Dauergast, nämlich Chan Yo Yoon, der sitzt bei euch im Beirat. Bevor wir zu deinem Job kommen, den ich wirklich mega spannend finde, will ich natürlich auch von dir zu Beginn wissen, warum hast du Jura studiert?
Ja, das habe ich mich, glaube ich, am Anfang auch ganz häufig gefragt. Ich habe während des Abis überlegt, dass ich gerne ins Auswärtige Amt gehen würde. Und ich habe Eltern, die mich nie versucht haben zu überzeugen von einem Studiengang, die mich aber sehr begleitet haben dabei. Und mein Vater hat irgendwann gesagt, hey, ich habe im Deutschlandfunk so ein Interview gehört, wo erzählt wurde, wie viele aus dem diplomatischen Dienst eigentlich Jura, BWL, VWL studiert haben. Und Jura ist auch was, womit man alles machen kann. Hast du nicht Lust, dir das mal anzugucken? Und hat mich damit dann auch so auf die Idee gebracht, Jura zu studieren. Und dann hat sich im Studium ganz viel verändert. Mir haben andere Themen auf einmal viel mehr Spaß gemacht. Und ich habe irgendwann gemerkt, ins Auswärtige Amt, in den diplomatischen Dienst zieht es mich nicht. Und bin aber sehr dankbar dafür, dass meine Eltern mich so begleitet haben und ich letztendlich auch die Erfahrung machen durfte, dass man mit Jura alles machen kann.
Ja, das ist meine Rede. Ich finde wirklich, du kannst mit Jura alles machen. Bei dir kommt ja dazu, du hast jetzt schon gesagt, du hast so gemerkt, du interessierst dich so ein bisschen für andere Themen. Unter anderem, das weiß ich, für politische Themen, für gesellschaftspolitische Themen, gesellschaftliche Themen. Und wahrscheinlich bist du deswegen dort, wo du jetzt gelandet bist. Das heißt, dein Weg hat zu HateAid geführt. Vielleicht magst du mal, ich denke mal, jeder kennt HateAid, aber vielleicht magst du mal so kurz erzählen, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr?
Total gerne. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, Menschenrechtsorganisation, die sich für Betroffene von digitaler Gewalt einsetzt. Also könnte man auch kurz und knapp sagen, wir sind die Stimme für Betroffene von digitaler Gewalt auf ganz verschiedenen Ebenen.
Wie lange bist du jetzt bei HateAid? Weil ich glaube, du warst ja schon vor dem zweiten Examen mal da. Wie bist du da hingekommen?
Genau, das ist damals gekommen darüber, dass ich bei einer Veranstaltung war, wo ich Josephine, eine von unseren Geschäftsführerinnen, kennengelernt habe, die auf der Veranstaltung was erzählt hat zum ersten Künast-Verfahren. Damals gab es gerade dieses unsägliche Landgerichtsurteil, wo diverse Beschimpfungen, Beleidigungen durchgegangen sind, als ist es von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und dazu hat Josephine auf einer Veranstaltung gesprochen. Und dann bin ich danach zu ihr gegangen und habe mich bedankt für den Vortrag und dass es wirklich spannend war. Und ich habe auch so während der Veranstaltung einfach gemerkt, dass ich dieses Thema ja gar nicht auf dem Schirm hatte und mich das aber sehr gereizt hat. Und dann hat Josephine im Gespräch danach angeboten, hey, wenn du Lust auf eine spannende REF-Station hast, dann melde dich doch im Referendariat bei mir, hat mir ihre E-Mail-Adresse gegeben und gesagt, dass man sich bewerben kann bei HateAid fürs Referendariat. Und das habe ich dann auch gemacht.
Du meinst Josephine Ballon?
Genau.
CEO, ne, bei euch, glaube ich.
Co-Geschäftsführerin. Ja. Wir haben zwei Geschäftsführungen. Wir haben Josephine und Annalena. Annalena von Hodenberg, die das Ganze auch mit gegründet hat. Und Josephine ist vor jetzt knapp 2 Jahren in die Co-Geschäftsführung aufgerückt.
Ich verlinke euch mal die LinkedIn-Profile. Dann könnt ihr mal gucken, wer das so ist. Jetzt hast du ein gutes Stichwort genannt, Referendariat. Bildet ihr immer noch Referendare und Referendarinnen aus? Weil ich finde immer so, im Podcast, wenn ich coole Leute habe, die vielleicht coole REF-Stationen anbieten, versuche ich immer gleich was einzutüten und Werbung dafür zu machen. Kann man bei euch immer noch REF-Stationen machen?
Ja, das kann man und dafür werbe ich auch sehr gerne. Wir sind ganz gut ausgelastet immer, aber man kann bei uns, glaube ich, eine ziemlich spannende Station machen. Sowohl die Anwaltsstation als auch die Wahlstation sind möglich. Je nach Ordnung oder je nach Verfahren in den einzelnen Bundesländern. Wir bieten das Ganze auch remote an. Also es soll gerade keine Hürde sein, wenn man sagt, hey, ich fände eine Mitarbeit bei euch super spannend. Ich kann es mir aber vielleicht auch einfach nicht leisten, aus Köln rüberzuziehen nach Berlin. Dann ist das Ganze kein Problem, sondern man kann bei uns auch remote das Referendariat machen.
Wie gut ist das bitte? Ich hätte sofort gemacht. Kommt für mich ein bisschen zu spät, leider. Aber ehrlicherweise, als ich im REF war, hat digitale Gewalt auch noch kein Thema. Das Thema ist jünger als ich und ja, gab es bei mir im REF noch nicht. So, aber wie komme ich denn jetzt an so eine Station bei euch ran? Schreibt ihr aus, wenn du sagst, ihr seid gut gebucht? Oder kann ich mich auch einfach initiativ bei euch melden?
Wir haben eine Ausschreibung immer auf der Website stehen. Und das können wir auch in die Shownotes, glaube ich, packen, dass wir einmal den Link dazu reinpacken. Und genau, das ist einfach eine Dauerausschreibung. Wir müssen dann gucken, ob wir Kapazitäten haben und führen auch Bewerbungsgespräche natürlich mit den BewerberInnen und gucken dann, ob es passt für beide Seiten und ob der Zeitpunkt auch passt.
Finde ich mega gut, vor allem die Möglichkeit, dass man es remote machen kann, weil das ist, wie du sagst, eine große Hürde. Ich habe vielleicht eine Wunschstation, die liegt aber am anderen Ende der Nation sozusagen. Und das ist eine Hürde. Wenn ich es mir dann nicht leisten kann, 3 Monate da eine Unterkunft zu kriegen, in Berlin hast du noch ganz andere Hürden, da musst du erstmal was finden. Also selbst wenn du dir ein Zimmerchen in der WG leisten könntest, musst du erstmal eins finden. Das ist ja ein großes Problem. Finde ich mega gut. Franzi, lass uns doch mal so ein bisschen, das wird auch für die Referendare und Referendarinnen interessant sein und natürlich auch für alle anderen Lauscher, ein bisschen auf eure verschiedenen Einsatzfelder gucken, weil ihr bietet ja eine ganze Menge an, wenn man mal so eure Homepage anguckt. Ihr bietet verschiedene Beratungen an, ihr habt diverse Ratgeber veröffentlicht und ihr ebnet den Weg zu rechtlicher Unterstützung und so ein bisschen erste Unterstützung kriegt man bei euch eben auch schon. Und ich habe gesehen, erster Ansatzpunkt ist immer die Beratung. Und was ich mega finde, ich kann ja bei euch auf der Homepage direkt einen Termin buchen für eine telefonische Beratung. Also momentan seid ihr ziemlich ausgelastet. Da gibt es auch wirklich so einen Balken. Also wie ausgelastet ihr gerade seid, ist grafisch dargestellt. Wie läuft das? Ist das Ganze kostenlos? Ist das Ganze anonym? Weil vielleicht will ich mich ja erstmal informieren und habe irgendwie so eine Hürde, will noch nicht meinen Namen benennen, sondern erstmal so allgemein. Wie läuft's ab und was ist so Gegenstand dieser allerersten Beratung?
Ja, das ist auf jeden Fall kostenlos und auch anonym möglich. Und es gibt verschiedene Wege. Du hast jetzt gerade schon gesagt, man kann sich einen Online-Telefontermin buchen auf unserer Website. Man kann aber auch in die offene Sprechstunde kommen und einfach während der Sprechzeiten anrufen. Man kann uns schreiben via Chat. Auch dafür haben wir Zeiten, wo dann BeraterInnen dort sitzen und den Chat auch betreuen. Und dann ist Ziel erstmal natürlich eine Bedarfsklärung. Also Personen, die betroffen sind von digitaler Gewalt, können sich bei uns melden auf unterschiedlichen Wegen. Und dann wird geguckt, was braucht die Person gerade, um sich vielleicht auch wieder sicher zu fühlen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, was verschiedene Personen einfach brauchen. Und dafür steht am Anfang die Bedarfsklärung und eine sogenannte emotional stabilisierende Erstberatung.
Was kann ich verstehen unter einer emotional stabilisierenden Erstberatung?
Ein Gespräch von unseren BeraterInnen. Bei uns arbeiten in dem Team PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, die grundsätzlich das Gespräch auch erstmal anfangen mit der Frage, wie geht es dir damit? Und wir haben schon von ganz vielen Betroffenen zurückgespiegelt bekommen, dass das für die ein richtiges Aha-Erlebnis war, weil man sich ernst genommen fühlt, viel ja auch bei digitaler Gewalt abgesprochen wird, dass es sich um eine Gewalterfahrung handelt. Und so gehen unsere BeraterInnen mit den Betroffenen erstmal ins Gespräch und gucken dann, was braucht es. Also braucht es vielleicht Unterstützung bei der Beweissicherung? Muss man nochmal erklären, wie man einen rechtssicheren Screenshot macht? Ist die betroffene Person gar nicht in der Lage dazu? Müssen wir das vielleicht übernehmen, damit die Person wieder handlungsfähig wird? Braucht es vielleicht Strategien, wie ich damit emotional umgehen kann? Oder brauche es Sicherheitsvorkehrungen? Muss die Person vielleicht erstmal an die Hand bekommen, hey, welche Daten sind von mir eigentlich alle im Internet verfügbar? Oder Unterstützung bei einer Melderegistersperre, damit meine Daten nicht abgefragt werden können bei der Meldebehörde. Und so gibt's ganz verschiedene Wege der Unterstützung in der betroffenen Beratung. Und das Ziel ist natürlich, die Person wieder in die Handlungsfähigkeit zu bekommen und dass digitale Gewalt nicht dazu führt, dass sich Personen zurückziehen.
Ja, das ist immer ein ganz, ganz großes Thema, so dieses Ohnmachtsgefühl. Ne, dass gerade wenn das gewisse Ausmaße annimmt, einfach so über dich hereinbricht und du weißt gar nicht, was du tun sollst und weißt vielleicht auch gar nicht, welche Möglichkeiten der Reaktion du hast, eben Melderegistersperre. Das sind alles wichtige Themen. Ich finde es super gut, ihr habt so ein richtig breit gefächertes Angebot. Also für jeden ist was dabei. Ich kann die Sprechstunde gehen, ich kann ein Telefonat führen oder eben chatten. Würdest du sagen, dass bestimmte Anliegen in einer dieser Formen besser aufgehoben sind? Oder ist das für den Einstieg erstmal völlig egal? Und ich suche mir einfach das raus, was so meiner Persönlichkeit oder meinem Empfinden am ehesten entspricht?
Ja, ich glaube, das hängt von der Einzelperson ab und was dafür ein Bedarf ist. Wir haben zum Beispiel auch ganz häufig Personen, die in der Beratung sich melden für einen Telefontermin und von denen wir danach nicht wieder hören, weil das genau das war, was sie gebraucht haben in dem Moment, nämlich einfach eine Person, die sie ernst nimmt und die ihnen zuhört und ja mit ihnen ins Gespräch geht dazu. Und dann gibt es andere, die natürlich sich melden, auch mit dem Ziel der Rechtsdurchsetzung und direkt eine E-Mail schreiben mit den Anhängen zu Screenshots, die schon gemacht wurden und dann auch Fragen dazu, ob man vielleicht bei der Rechtsdurchsetzung unterstützen kann.
Was könnt ihr so ungefähr nachvollziehen, über welchen Kanal die meisten Erstanfragen ankommen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, ich finde das Serviceangebot mit der Sprechstunde mega gut, weil das einfach der Persönlichkeit von manchen entspricht. Ich will dann Gegenüber haben, ich will jemanden haben, der mir in die Augen guckt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Hürde, die ich nehmen muss, um mich jemandem zu öffnen, vielleicht niedriger ist per Telefon oder per Chat. Ist das so? Oder verteilt sich das gleichmäßig?
Das weiß ich gar nicht. Das wäre mal eine gute Frage für die Beratung. Da habe ich selber gar keinen Einblick, weil ich, solche Sachen frage ich die Beratung. Und das liegt nicht in meinem Team sozusagen.
Nee, du betreust ja auch vermutlich nicht den Chat, sondern du hast andere Aufgaben. Und das war eigentlich der perfekte Überleitung, per Zufall. Weil ich natürlich von dir wissen will, was sind deine Aufgaben als Leiterin Legal?
Ja, also ich leite unsere Rechtsabteilung und bei uns bedeutet Rechtsabteilung aber auch gleichzeitig Politikarbeit. Und wir finden, dass man gerade bei uns und in unserem Bereich das nur sehr schwer trennen kann. Und deshalb habe ich in meinem Team auch gleichzeitig neben den Juristinnen, die natürlich auch Teil des Teams sind und verschiedene Aufgaben übernehmen im Team, auch solche Personen wie eine Advocacy-Ansprechperson, Policy. Wir haben unsere politische Campaignerin mit im Team, die natürlich auch ganz nah an den Fachthemen mit dran sein muss. Und so haben wir verschiedene Personen, Projektmanagerinnen, die im Legal-Team angesiedelt sind, aber gar keine Volljuristinnen sind. Und das macht mir auch besonders Spaß an der Arbeit, weil es so ein interdisziplinäres Umfeld ist und man dadurch auch immer wieder noch anders hinterfragt und ganz anders auch erklären lernt. Und was halt bei uns so im Team liegt an Aufgaben, das ist all das, was nach außen hin vielleicht auch für die Politik sichtbar ist. Politisches Campaigning können große Aktionen sein, eine Aktion vom Bundestag. Wir haben Anfang des Jahres eine Studie veröffentlicht. Da hat unsere Campaignerin eine Abrissbirne vor dem Bundestag organisiert, wo dann groß drauf stand Hass und Desinformation. Oder das kann aber auch eine Stellungnahme sein, die wir zu einem Gesetzentwurf einbringen und uns dazu äußern, was die Gesetzesänderungen vielleicht für Betroffene von digitaler Gewalt bedeuten. Und wenn man es kurz zusammenfassen würde, kurz und knackig, sind wir die Stimme für Betroffene auf ganz unterschiedlichen Wegen, in Grundsatzprozessen, in Gesetzgebungsverfahren und auch bei der Politik.
Mit der Abrissbirne habe ich gesehen, das fand ich mega geil. Und kleines Schmankerl vielleicht zu deinem Werdegang. Du warst ja ganz frisch dabei, ganz frisch, und hast als Anfängerin im Prinzip sofort die Leitung des Legal Teams gekriegt. Also ich glaube, eine Schonfrist von 5 Monaten, glaube ich, hat man dir noch gegeben, aber es war klar, du machst das jetzt. Ich meine, ist natürlich irgendwie super cool. Andererseits aber ja irgendwie auch einschüchternd und herausfordernd. Wie ging's dir damit? Weil uns hören so viele Berufseinsteiger zu, Referendare, die alle den Berufseinstieg noch vor sich haben. Und so der erste Gedanke dazu ist ja, einen Job haben, cool. Es soll auch einer sein, der mir Spaß macht. Aber gleich so weit oben, cool, aber beängstigend. Wie ging's dir damit?
Ja, ich glaube, da muss ich zuerst auch sagen, dass das nie was war, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Also mein Ziel war eigentlich, in einer Organisation arbeiten, und ich wusste auch nach dem Referendariat, HateAid ist die Organisation, die zu mir am besten passt und wo ich richtig Bock habe, mitzuarbeiten, weil mir die Themen am Herzen liegen und weil ich das Arbeitsumfeld mag, weil ich die Personen mag, die bei HateAid arbeiten, und ich einfach Lust hatte, mich dafür mit meiner vollen Energie einzusetzen. Aber das hatte am Anfang eigentlich nicht zum Ziel, dass ich unbedingt eine Leitungsfunktion übernehmen wollte. Und ich glaube, das war so die größte Hürde, die ich auch im letzten Jahr nehmen musste, dass ich da reingewachsen bin und dass ich mir die Zeit gebe, immer noch gebe, in diese Funktion reinzuwachsen. Und ich weiß nicht, ob man das Imposter-Syndrom nennen kann, aber ich habe immer noch häufig das Gefühl, dass ich hinterfrage mich selber, ob ich tatsächlich die richtige Person bin, und habe aber gleichzeitig 2 Geschäftsführungen hinter mir stehen, die von Anfang an mich geglaubt haben, die mir das zugetraut haben und die mir auch immer wieder Mut machen, mir das selber zuzutrauen. Und ich glaube, das war für mich entscheidend, auch zu sagen, ich kann das. Und ich traue mir das zu, auch nach so kurzer Zeit in Führungsverantwortung zu gehen, weil ich bin nicht alleine.
Das, glaube ich, ist immer das Wichtigste überhaupt. Also wie findet das Onboarding statt? Wie ist der Support? Und wie ist einfach der Rückhalt? Wie geht man da mit einem um? Würdest du jetzt sagen, hey Leute, weil wir sind ja immer gern auch Mutmacher, wenn ihr so eine Chance habt, einfach mal machen?
Ja, weil merken, dass es nicht zu einem passt, kann man immer noch. Und es hätte auch Momente gegeben, wo ich im letzten Jahr hätte sagen können, oder in den letzten 1,5 Jahren inzwischen, das passt nicht zu mir, ich mache das nicht weiter. Und ich habe mich aber regelmäßig dafür entschieden. Und es hätte aber natürlich auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, nein, das ist nicht das, was ich mir unter einer Arbeit bei HateAid vorgestellt habe. ich mache hier einen Rückzieher. Aber ich glaube auch, dass man Sachen ausprobieren muss, um zu wissen, ob sie zu einem passen oder nicht. Und auch wenn das vorher vielleicht nicht mein Plan war, ich glaube, inzwischen bin ich da ganz gut reingewachsen und für viele Teammitglieder auch einfach eine gute Führungskraft.
Du hast gerade einen super schönen Punkt noch angesprochen. Ich hinterfrage regelmäßig. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Werkzeug ist und zwar nicht negativ konnotiert im Sinne von, ich hinterfrage das dauernd, ob das das Richtige ist, sondern regelmäßig eine Bestandsaufnahme zu machen. Und zwar unabhängig davon, ob man gerade Berufseinsteiger ist oder jetzt ein Jahr oder zwei im Job ist, sondern ganz grundsätzlich regelmäßig eine Bestandsaufnahme machen, auch wenn du happy bist mit dem Job, um so an kleinen Schrauben vielleicht nochmal zu drehen, damit man dauerhaft auf Kurs bleibt und das macht, was einen erfüllt. Und selbst wenn man den Job mag, gibt es ja vielleicht immer wieder Kleinigkeiten, wo man irgendwie nachjustieren kann. Deswegen finde ich es ein super wichtiges Tool, regelmäßig, also ich würde sagen Bestandsaufnahme, aber genau sowas zu machen. Und dann kann man nämlich nochmal updaten in die eine oder andere Richtung. Das heißt ja nicht, dass ein beruflicher Wechsel vonnöten ist. Finde ich einen super schönen Punkt. So, lass uns mal wieder auf das Thema Betreuung kommen. Ich finde das nämlich mega spannend, was ihr alles macht. Das klingt ja jetzt erstmal so relativ simpel. Wir machen eine Erstbetreuung und dann helfen wir vielleicht bei der Rechtsdurchsetzung. Ganz so einfach ist es ja nicht. Du musst mir so ein bisschen erklären, glaube ich, für die Lauscherinnen und Lauscher, wie das funktioniert. Weil ihr teilt ja jeden Fall, der an euch rangetragen wird, auch noch in verschiedene Kategorien ein. Wenn es denn einer ist, der dann bei euch landet. Es gibt Finanzierungsfälle, es gibt Grundsatzfälle. Und ich glaube, bei den Finanzierungsfällen läuft das dann so ein bisschen wie bei einer normalen Prozessfinanzierung. Vielleicht magst du mal so ein bisschen, vielleicht erstmal zu den Grundsatzfällen erklären. Was sind denn für euch Grundsatzfälle und was fangt ihr damit an und wie kommt ihr an die ran?
Ja, ich würde weniger sagen, dass das die Fälle sind, die aus der betroffenen Beratung kommen und wir direkt einteilen, sondern häufig merken wir im Prozess, also nicht im Gerichtsprozess, sondern wirklich so im Prozess mit den Betroffenen und dem Fall, dass da vielleicht eine Rechtsfrage dahinter steht, die noch nicht geklärt ist.
Das waren die Grundsatzfälle. Und wie ist es bei den Finanzierungsfällen? Das ist ja dann wahrscheinlich so wie die eher normale Prozessfinanzierung.
Genau, da unterstützen wir die Betroffenen, indem wir sie mit Kooperationskanzleien verbinden und dann kann man sich das Ganze vorstellen, so ähnlich wie bei einer Rechtsschutzversicherung. Also wir zahlen den Kooperationskanzleien, dass sie die Verfahren betreuen und nehmen auch gewisse Schritte ab. Also zum Beispiel bei Klageeinreichung werden wir informiert oder vorher schon bei der Abmahnung werden wir informiert. Und wenn ein Täter oder eine Täterin identifiziert wurde, was ja der erste Schritt eigentlich ist, also die Kanzleien erstatten dann Strafanzeige mit Strafantrag für die Betroffenen. Und wenn dann Tatpersonen ermittelt werden, dann sind weitere Schritte möglich und die Schritte nehmen wir auch mit.
So, Franzi, jetzt wissen wir grob, was Grundsatzfälle sind, was Finanzierungsfälle sind. Also bei Finanzierungsfällen ist mir klar, da helft ihr jemanden quasi zum Zugang zum Recht. Bei den Grundsatzfällen ist es so, dass ihr merkt, hey, das hat grundsätzliche Bedeutung oder das ist ein Fall, der kann so noch tausendmal eine Rolle spielen oder wie auch immer. Das wäre ganz nice, das mal ganz grundsätzlich zu klären. Da braucht ihr ja wahrscheinlich auch, würde ich denken, Kooperationspartner, weil ihr habt ja das Problem, keine Verbandsklage ist möglich. Das heißt, ihr braucht ja auch bei den Grundsatzfällen, würde ich denken, immer jemanden, der bereit ist zu sagen, okay, dieser Fall Nummer 1 von möglichen 1000, das ist meiner. Und ich bin bereit, ein Stück weit auch mit meinem Gesicht dafür zu stehen, im Feuer zu stehen, weil sind wir ehrlich, wenn das so ein relativ bedeutsamer Fall ist, du schaffst es ja gar nicht, die Person, die Anspruchsinhaber ist oder Anspruchsinhaberin, komplett rauszuhalten aus der Öffentlichkeit. Oder ist das möglich? Also braucht ihr immer Kooperationspartner und muss man, wenn es so einen Fall gibt, besonders dickes Fell haben?
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Verfahren an und wie natürlich auch unsere Arbeit dann angepasst an die Person, die uns unterstützt in dem Verfahren oder mit der wir zusammen vorgehen, damit umgeht. Wir haben zwei Verfahren. Eins läuft noch mit Renate Künast zum Beispiel, die sich das auch einfach selber vorstellen konnte, für die das ein Herzensthema ist und die sagt, ich stelle mich hin für alle anderen Betroffenen. Und mit der wir dann natürlich auch sowas machen können, wie eine Pressekonferenz zum Verfahren oder die nachher auch mit uns Öffentlichkeitsarbeit dazu macht, wo wir dann auch erklären, worum ging es in dem Verfahren eigentlich. Und das ist so die eine Seite, dass wir Personen natürlich haben, die diese Öffentlichkeitsarbeit machen. In einem anderen Verfahren, was letzte Woche noch vor dem Kammergericht war, ist zum Beispiel auch Josephine Ballon, unsere Geschäftsführerin, selber Klägerin. Und dann haben wir aber auch Verfahren, die wir als Grundsatzverfahren wegen der grundlegenden Fragestellung einordnen, wo die Personen aber auch anonym bleiben möchten und wo wir uns dann Wege überlegen, wie können wir das umsetzen. Wir haben zum Beispiel einen Datenanalysten unterstützt bei einem Verfahren, das war ein einstweiliges Verfügungsverfahren gegen X und der hat mit uns dazu keine Öffentlichkeitsarbeit in Form von Bildern oder Videos gemacht. Und dann passen wir natürlich die Kommunikation auch auf die Bedürfnisse der betroffenen Person an.
Das finde ich mega spannend. Das Verfahren habe ich übrigens natürlich auch verfolgt, wie alle Verfahren, zu denen ihr was veröffentlicht. Ich meine, ich habe sogar über Renate Künast mal irgendwo gelesen, ich glaube in einem Interview oder so, oder wurde sie von einem Journalisten befragt. Das war so ein bisschen, intoniert so in die Richtung, warum sie jetzt quasi sich damit so in den Vordergrund spielt mit dem Verfahren. Vielleicht habe ich es mal auch so aufgefasst. Aber ich fand es ziemlich straight, wie sie dann irgendwie reagiert hat. Und das war sowas in die Richtung wie, Leute, ich mache das nicht für mich. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch eine Kooperationspartnerin ist, auf die ihr regelmäßig setzen könnt, wenn sowas Spektakuläres eben stattfindet. Ist es im Übrigen schwer, Menschen für die gute Sache zu gewinnen, um so eine Grundsatzfrage zu klären? Oder habt ihr da eigentlich regelmäßig guten Erfolg und findet jemanden, der sagt, ja, mache ich?
Ich glaube, dass das auch ganz stark auf die Grundsatzfrage ankommt. Und dass man das auch gar nicht verallgemeinern kann, ob das jetzt einfach ist, grundsätzlich oder nicht. Ich glaube, bei dem Verfahren zum Beispiel, was wir mit Renate Künast haben, da hatten wir kein Problem. Da hätten wir vielleicht auch jemand anderen noch gefunden, die was Ähnliches erlebt haben. Genau, da hatten wir Glück auf jeden Fall mit Renate, dass sie sich dazu bereit erklärt hat. Aber das wäre ein Verfahren gewesen, glaube ich, da hätte man vielleicht auch noch andere Personen zu motivieren können. Bei anderen Verfahren sieht das natürlich anders aus. Gerade wir haben so ein Verfahren gerade nicht, aber wenn man jetzt eine ungeklärte Rechtsfrage zum Beispiel im Bereich der Partnerschaftsgewalt zum Beispiel hätte. Also wie kann ich zivilrechtlich auch gegen meinen Ex-Partner vorgehen und sich da auf einmal eine Frage ergibt, die vorher noch nicht geklärt war, dann ist das natürlich was ganz anderes. Und da jemanden zu finden, die sagen, das ist eine allgemeine Rechtsfrage, ich mache auch vielleicht dazu Öffentlichkeitsarbeit, wenn es wirklich nur um Zwischenbeziehungen geht, dann ist das was anderes. Aber die großen Verfahren und die Grundsatzverfahren, die wir führen, das sind ja auch hauptsächlich oder ausschließlich Fälle, die sich gegen Plattformen richten. In der Prozesskostenfinanzierung richtet es sich gegen, oder nicht nur, wir machen auch Notice-and-Takedown-Verfahren zum Beispiel, dass wir dabei unterstützen gegen die Plattformen, aber ich würde sagen, der Großteil ist gegen die Tatpersonen gerichtet.
Also auf jeden Fall, wenn es mal irgendeinen Fall gibt, in dem ich betroffen bin, mich habt ihr. Ich finde, es sind regelmäßig Fragen, die von so großer Bedeutung sind für die Allgemeinheit. Und ich glaube, einer muss sich dann halt zur Verfügung stellen. Und wenn ihr es selber machen könntet, würdet ihr es ja selber machen. Es geht halt in vielen Fällen nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade wenn es Dinge sind, die ja sowieso öffentlich wahrgenommen wurden. Also wenn es digitale Gewalt ist und es bezieht sich auf eine Plattform, und es betrifft mich so sehr, dass ich das Bedürfnis habe, mich dagegen zu wehren, dann kann man davon ausgehen, das hat ein gewisses Ausmaß angenommen online. Das heißt, die halbe Welt hat es schon gesehen. Deswegen hätte ich zum Beispiel überhaupt keinen Schmerz zu sagen, hier bitte, nehmt meinen Fall, macht eine Grundsatzdebatte draus. Es war ja sowieso in der Öffentlichkeit. Das vielleicht auch so als kleiner Mutmacher. Natürlich wird es dann noch mehr ins Rampenlicht gezogen. Aber ich finde, es ist ja für eine gute Sache, weil ihr nehmt euch ja solcher Rechtsfragen an, die dann letztlich uns allen zugutekommen können, wenn das Verfahren gut ausgeht. Und deswegen finde ich, einer muss halt dann im Feuer stehen. Also wenn sich mal was anbietet, ich hatte auch in einem Gespräch mit Chanyo, hatten wir mal über TikTok gesprochen. Und das ist ja eigentlich ganz, ganz interessant, wer da mal ein Verfahren zu führen. Und wir haben dann gesagt, also wenn bei mir irgendwas ist, ich sag's ihm sofort und haben auch die Zuschauer oder Zuhörer gebeten, haben gesagt, wenn ihr mal einen spannenden Fall habt, schreibt ihm mal. Bucketlist und so. Jetzt frage ich mich, Prozessfinanzierung, da hatte ich auch mal ein ganz spannendes Gespräch mit Malte Stübinger, liebe Grüße. Er hat auch so ein bisschen erklärt, wie man als derjenige, der das vermittelt, dann in die Bearbeitung des Falls eingebunden ist. Du hast gesagt, ihr habt Kooperationskanzleien. Wie muss ich mir denn die Zusammenarbeit vorstellen? Könnte mir denken, dass die Art und Weise der Kooperation sich unterscheidet, je nachdem, ist es ein Grundsatzfall oder ist es ein Finanzierungsfall, weil das Interesse von euch am Verlauf des Verfahrens sich wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheidet. Wie stark seid ihr eingebunden?
Bei den Fällen aus der Prozesskostenfinanzierung sind wir ähnlich wie auch ein Versicherer bei den maßgeblichen Schritten mit involviert, wo wir alles, was kostenauslösend ist, darüber informiert werden und natürlich auch Rücksprache mit den Betroffenen halten, häufig über die Betroffenenberatung auch. Die Kanzleien haben natürlich auch direkt Kontakt zu den Betroffenen, aber dass man da Rücksprache hält, ist das ein Schritt, den wir jetzt noch gehen möchten oder nicht? Und da haben wir auf die maßgeblichen kostenauslösenden Schritte quasi einen Blick mit drauf. Und bei den Grundsatzfällen ist das aber auch so, dass wir uns die Schriftsetzer zum Beispiel angucken und auch Input geben. Und an manchen Stellen, die Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen super Arbeit, die machen richtig gute Arbeit. Aber an manchen Stellen kommt vielleicht aus unserer Expertise mit durch die Begleitung der Betroffenen noch ein anderer Blickpunkt mit rein, den eine Anwaltskanzlei vielleicht in dem Maße auch einfach nicht hat. Und da geben wir dann auch unseren Input mit rein und nehmen dann letztendlich auch die Schriftsätze mit ab.
Kooperationskanzlei kommt ja erst ab Punkt X ins Spiel. Ist es dann deine Aufgabe, eben analog zur regulären Prozessfinanzierung über einen Prozessfinanzierer, dann die Erfolgsaussichten vorab schon mal summarisch zu prüfen, bevor es überhaupt zu einer Kooperationskanzlei geht? Weil das würde ja dort auch schon Kosten auslösen, die Erfolgsaussichten zu prüfen. Also ist das dann part of your job?
Genau, wir machen im Team so eine Ersteinschätzung. Wir gucken uns die Fälle an und das hat dann auch gar nicht nur was mit Erfolgsaussichten zu tun, sondern natürlich auch mit Finanzierungsfragen. Also wie viel Geld ist noch da für die Finanzierung von Fällen? Die Prozesskostenfinanzierung ist für die Betroffenen kostenlos. Das läuft nach einem solidarischen Modell, einem Fonds ab, wo eine gewisse Summe zur Verfügung steht, um diese Fälle zu unterstützen. Und werden diese Fälle dann gewonnen und es fließt vielleicht noch eine Geldentschädigung, es kommt eine Geldentschädigung dabei rum, dann fließt das zurück in die Prozesskostenfinanzierung, um neue Fälle zu finanzieren, damit wir einfach unterstützen können in der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung.
Also das heißt, wenn ich jetzt einen Fall habe und ihr finanziert den, dann ist quasi der Deal zwischen uns, ist es für mich völlig kostenlos, ich werde mit nichts belastet, dafür gebe ich euch aber quasi, falls ich eine Entschädigung bekomme, ist die dann eure, damit die wieder in den Pott fließt, damit jemandem anders noch geholfen werden kann. Also ein Kreislauf.
Genau. Und damit hatten wir tatsächlich auch in der Zeit, in der ich bei HateAid bin, fast nie Probleme. Also es geht Betroffenen von digitaler Gewalt ganz selten darum, auch wirklich Geld rauszubekommen, sondern es geht darum, sich selbst zu ermächtigen und auch Rechtsdurchsetzungen im Internet voranzutreiben. Und dass die Tatperson tatsächlich auch eine Quittung dafür bekommt, dass einfach strafrechtlich, häufig einfach strafrechtlich relevantes Verhalten. Und da reden wir nicht von einer ganz einfachen Beleidigung, sondern von wirklich harten Beleidigungen oder von Bedrohungen, von Verleumdungen, dass einfach dafür die Tatperson zur Rechenschaft gezogen wird.
Ich kann absolut nachvollziehen, dass das überhaupt kein Problem ist, weil mir wird es auch so gehen. Ich will ja erstmal Unterstützung. Ich will meine Rechte durchsetzen. Ich will vielleicht, dass es aufhört. Oder auch, dass jemandem einfach gezeigt wird, das geht so nicht. Das ist so nicht in Ordnung. Geld wäre mir da völlig wurscht. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein fairer Deal. Und man darf ja nicht vergessen, um mal die Parallele zu ziehen zu anderer Prozessfinanzierung, die jetzt eben nicht wie bei euch einen guten Zweck verfolgt, sondern tatsächlich einfach reine, ich will jetzt nicht sagen banale Prozessfinanzierung, da muss ich von dem, was erstritten wird, ja auch einen guten Prozentsatz abgeben. Also von daher fände ich es auch merkwürdig, ihr müsst das Ganze ja auch tragen. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Du hast gesagt, ihr habt so ein gewisses Portokasse sozusagen oder einen Fonds für diese Prozessfinanzierung. Fließen da Spenden rein, dann Entschädigungen? Kriegt ihr sonst Support? Braucht ihr Spenden? Wo kann man spenden?
Also Spenden brauchen wir immer und das können wir auch gerne als Info mit reinpacken. Und die Spenden, die freien Spenden, die wir bekommen, die setzen wir nicht nur für die Prozesskostenfinanzierung ein. Das können wir, glaube ich, gar nicht gewährleisten mit der Zweckgebundenheit, die dann da einhergeht. Aber das wird natürlich auch mit für die Prozesskostenfinanzierung verwendet, wenn in der Prozesskostenfinanzierung das Geld fehlt. Die wird momentan dadurch auch finanziert, dass wir von Stiftungen zum Beispiel unterstützt werden, dass ja einfach ein gewisser Grundstock auch da war, um das ans Laufen zu bekommen. Und jetzt kommen natürlich auch Gelder mit rein aus Vollstreckungsmaßnahmen, wo dann auch die Verfahrenskosten tatsächlich gezahlt werden und die Kanzleien das dann an uns auskehren und das dann in den Fonds zurückfließt.
Ich finde das ganz schön. Also ich spende recht viel, immer wechselnd, immer wo ich gerade meinen Fokus drauf habe. Die nächste geht an euch und dann kann ich mich insgeheim total freuen, wenn das nächste Mal eine Abrissbirne in Berlin oder was Vergleichbares aufgebaut wird und dann kann ich sagen, ja. Und ein kleiner Teil davon, der ist von mir. Mache ich mal, ich wechsle regelmäßig immer durch. Es sind immer irgendwelche super coolen Organisationen oder Faktenchecker oder wie auch immer. Je nachdem, was bei mir gerade so präsent ist. Ich packe mal einen Link in die Shownotes, falls euch Lauscherinnen und Lauscher da draußen das auch interessiert. Franzi, wie genau läuft das denn ab? Was muss ich selber tun, wenn ich einen Fall habe und sage, ich möchte super gern, dass ihr den finanziert? Wir haben vorhin schon gehört, die verschiedenen Einstiegswege zur Erstberatung. Ist es aber vielleicht sinnvoll, wenn ich mich ganz gut auskenne oder ich habe schon gesichert, sollte ich dann vielleicht einfach wirklich den Weg per E-Mail wählen? Was sollte ich da noch beitragen? Wie stoße ich das Ganze an? Was kann ich tun?
Ja, auch das läuft erstmal über die Betroffenenberatung, weil da natürlich auch diverse Vollmachten eingeholt werden müssen. Wir sind natürlich auch datenschutzrechtlich daran gebunden, dass wir sensibel mit den Daten umgehen und DSGVO-konform. Und da braucht es einfach ein bisschen Papierkram, den man vorher erledigen muss. Und das läuft über die Betroffenenberatung, dass diese Arten der Vollmachten natürlich auch eingeholt werden. Und genau, dann läuft der Weg so, dass wir gucken, welche Kanzleien von den Kooperationskanzleien sind wie ausgelastet? Gibt es vielleicht eine Spezialisierung für den Fall besonders treffend sein könnte? Wie schätzen wir den Fall selber ein? Und dann den Fall an eine Kooperationskanzlei weiterleiten und ab dem Schritt dann auch die Kommunikation zusätzlich durch die Kanzlei läuft.
Franzi, Kooperationskanzlei war jetzt schon ein ganz gutes Stichwort, weil in den Kanzleien landen eure Grundsatzverfahren. Und welche das sind, kann man sehr schön bei euch auf der Homepage nachvollziehen oder auch in den sozialen Medien. Ihr seid super aktiv, veröffentlicht wirklich transparent ganz, ganz viel. Ihr macht auch viele Beschwerden. Und was das alles eint, sind immer die großen Namen. Leute, ich verlinke euch mal die Seite und die Social-Media-Kanäle, dann könnt ihr so ein bisschen gucken. Ganz gleich, ob Grundsatzverfahren oder eine Beschwerde. Die Namen, die man dann so liest, das sind Meta, das ist Twitter, jetzt X, das ist auch mal TikTok. Und was ich mich frage, wenn man gegen gewisse Gegner oder Endgegner auf die ein oder andere Art und Weise, egal jetzt ob Verfahren oder Beschwerde, wenn man gegen die immer wieder antritt, lernt man dann irgendwie so ein Stück weit aus den schon gelaufenen Aufeinanderstößen? Kann man so ein bisschen den Gegner lesen? Gibt's da den ein oder anderen, der immer dieselbe Schiene fährt? Also was weiß ich, der eine vielleicht bury them in paper, der andere versucht auf Krampf immer ein Urteil zu verhindern, weil das könnte ja dann Multiplikator sein und teuer werden. Kennt man irgendwann seine Pappenheimer?
Ich glaube, das kommt auch wieder darauf an, welche Verfahren das jetzt sind. Wir haben zum Beispiel natürlich für die großen Plattformen in diesen Fällen auch häufig die gleichen Kanzleien auf der anderen Seite stehen, die Plattformen vertreten. Also bei X haben wir zum Beispiel immer bis jetzt White and Case auf der anderen Seite gehabt, bei Meta immer Fresh Fields. Und natürlich haben die eigene Strategien, wie sie mit den Fällen umgehen. Von Meta gab es zum Beispiel auch Vergleichsangebote, um das Verfahren vielleicht noch früher zu beenden, bevor es ein Urteil gibt. Und bei X haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich gerade in letzter Zeit bei White and Case auch die Begründung festgesetzt hat, woran ja jetzt auch ein Verfahren zumindest vom Kammergericht erstmal vorerst gescheitert ist, dass die deutsche Gerichtsbarkeit gar nicht zuständig ist und dass es letztendlich an der fehlenden internationalen Zuständigkeit scheitert. Und das ein Punkt ist, der von White and Case immer wieder vorgetragen wird.
Ja, da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Die neueste Masche von X ist ja auch so ein bisschen, ja, also wenn wir hier verlieren, dann löschen wir uns. Und dann denke ich, go for it. Ich glaube, wir alle könnten damit leben, wenn das wirklich die Konsequenz ist, dass es das Verfahren hier an dem Volksverpetzer beteiligt ist und Chan Yu-Yun. Ich finde das ganz cool. Finde die Strategie irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Und ich hoffe auch sehr, dass das Gericht dieses Argument nicht als erdrückend empfindet. Ist auch nicht warum. Fand ich so ein bisschen putzig. Franzi, was war für dich ganz persönlich der größte Erfolg von Hate Aid?
Ach, der größte Erfolg von Hate Aid. Ich glaube, der größte Erfolg für mich von Hate Aid war zu einer Zeit, zu der ich tatsächlich selber noch gar nicht bei Hate Aid war. Und das war auf jeden Fall die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum ersten Künast-Verfahren.
Na, das kann ich verstehen. Große Erfolge bringen es mit sich, dass man gegebenenfalls gelegentlich auch mal eine Niederlage wegstecken muss. Du hast es vorhin schon ein paar Mal angeteasert, Kammergericht Berlin. Da habt ihr gerade so eine kleine Enttäuschung erlebt. Ich war total traurig. Ich habe mitgefiebert, ich habe das Verfahren verfolgt und es war im Pott, dass wieder ein Punkt ins Feld geführt wird, nämlich internationale Zuständigkeit. Die war es dann am Ende auch. Vielleicht magst du ganz kurz ein bisschen was zu dem Verfahren erzählen. Das war die Antisemitismusklage. Und ich finde es super ätzend, dass es wirklich wieder an der Zuständigkeit gescheitert ist, weil das Problem ist ja, wir hätten gern inhaltlich ein bisschen. Erzähl
ja,
mal.
Und das ist letztendlich auch das, wo ich auch persönlich sage, das stört mich einfach, dass wir seit 2 Jahren oder jetzt über 2 Jahre dieses Verfahren führen und nicht einmal über Antisemitismus gesprochen wurde. Im Gerichtssaal haben die RichterInnen letztendlich auch gesagt, sie hätten sich ganz gerne mit der Sache auseinandergesetzt und sie finden die Inhalte auch schlimm. Es ging im Kern darum zu gucken, ob das Papier der AGB von Twitter, von X, das Papier wert ist, auf dem sie stehen. Nämlich, ob ich als Nutzerin eigentlich auch einen Anspruch darauf habe, dass X sich ebenfalls aus vertraglicher Beziehung an die eigenen AGBs halten muss.
Wie grundsätzlich kann ein Grundsatzverfahren sein? So ungefähr. hat mich wahnsinnig geärgert. Und was genau war jetzt das Problem für alle, die das nicht verfolgt haben? Das Ergebnis der Prüfung der internationalen Zuständigkeit?
Das war, dass das Gericht gesagt hat, die EuGVVU, die ja die Zuständigkeitsregelungen innerhalb der EU darstellt, ist anwendbar und danach muss man gucken, ob der Verbrauchergerichtsstand zum Beispiel hier eröffnet ist, weil wir keinen Deliktsgerichtsstand haben. Wir haben einen vertraglichen Anspruch vorgetragen und dann ist vor allem der Verbrauchergerichtsstand derjenige, der das ganze Verfahren noch in den nationalen Bereich ziehen kann und den Wohnort. Und da wurde sich angeguckt, ist Josephine Ballon als Klägerin eigentlich eine Verbraucherin? Und das hat das Gericht letztendlich verneint, weil sie sagen, sie haben Zweifel. Und dass sich letztendlich die Entscheidung, ob jemand Verbraucherin ist oder nicht, das bemisst sich nach nationalem Recht, nach Auffassung des Kammergerichtes und nach 286 ZBO, nämlich der richterlichen Überzeugung. Und das Gericht hat gesagt, es steht nicht außer Zweifel, dass Josephine Ballon vielleicht auch für HateAid gehandelt hat und damit einen beruflichen Zweck verfolgt hat. Obwohl es sich aus unserer Sicht und ganz, also für uns auch sehr offensichtlich um ein privates Konto handelt, sie nie über das Konto auch kommuniziert hat. Wir haben zum Beispiel auch versucht vorzutragen oder Josephine hat vor Gericht vorgetragen, dass da ein ganz klarer Unterschied zum Beispiel besteht zwischen ihrem Profil auf X und ihrem Konto auf LinkedIn, weil der LinkedIn-Account tatsächlich von HateAid mit betreut wird. Also das ist abgesprochen, da finden Abnahmen statt, da werden Inhalte vorbereitet, auch mit dem Team zusammen. Und das ist auf jeden Fall ein berufsbezogener Account. Bei X ist das Ganze anders. Da ist das tatsächlich ein privater Account, über den sie auch nicht postet. Genau, der einfach privat auch zu Informationszwecken genutzt wird.
Das ist ja super bitter. Und das finde ich auch ein bisschen wenig überzeugend, weil jeder neben dem Mensch im Beruf auch ein privater Mensch ist. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Und ich kenne so viele, die einen Account haben, entweder fürs Unternehmen oder für den Beruf und zusätzlichen privaten. Übrigens auf Instagram häufig daran zu erkennen, dass da dann steht, dieses private Account. Und dann kann dem auch gar nicht jeder folgen. Das funktioniert so auf X, glaube ich, gar nicht. Aber wenn ich das klar unterscheide und ich habe einen Account, den ich beruflich nutze und den anderen eben nicht, finde ich das ein bisschen schwach. Und ach, ich hätte es schön gefunden, man hätte gesagt, auf jeden Fall Verbraucher und ärgerlich. Heißt, ihr bräuchtet da nochmal einen zweiten Anlauf? Würdet ihr es nochmal versuchen? Wie geht's da jetzt weiter? Weil man kann das Ganze ja so lösen, dass man entweder sagt, gut, dann machen wir jetzt das große Fass auf, international. Oder wir brauchen eine andere Frontfrau für dieselbe Frage.
Genau, und da sind wir noch in der strategischen Entscheidungsfindung. Und was wir auf jeden Fall machen, ist, dass wir uns nochmal anschauen, ob eine Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH in Frage kommt, um auch dieses Verfahren weiterzubringen. Und da wurde die Revision nicht zugelassen. Wir haben aber den Streitwert auf jeden Fall erreicht, dass wir eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH einreichen können. Und das gucken wir uns jetzt ganz genau an. Und ist auf jeden Fall ein Weg, den wir uns auch sehr gut vorstellen können, das Verfahren noch bis vor den BGH zu bringen.
Also ich bin gespannt. Ich werde es weiter verfolgen. Und ansonsten, falls alle Stricke reißen, muss man halt nochmal neu ansetzen. Und vielleicht, wenn das der eine oder andere, die eine oder andere hört, vielleicht hat man ja selber einen Fall. Der ist noch auf X. Ich bin da gar nicht unterwegs. Vielleicht wird sich langfristig das eine oder andere ergeben. Weil das fände ich schon eine tolle Frage, die ich gern geklärt wüsste.
Mal sehen. Oder in Irland.
Ja, das könnte man machen. Wie wäre das denn? Dann braucht ihr ja auch eine Kooperationskanzlei. Es wären ja aber vielleicht Absprachen, wenn es von der Jahreszeit her passt, ja vor Ort irgendwie sinnvoll vielleicht. Prozessbeobachtung.
Die größte Hürde bei einem Verfahren in Irland sind tatsächlich die Kosten, weil irische Gerichte oder die irische Rechtsordnung kennt keine Deckelung der Anwaltssätze, die verlangt werden können. Es gibt kein RVG in der Land. Und deswegen hängt alles am Gericht, was die letztendlich per Kostenbeschluss festsetzen, was angemessen ist. Und das kann halt auch heißen, dass da durchaus Stundensätze von den Großkanzleien mit eingerechnet und eingepreist werden. Und das muss man sich wirklich leisten können, nach Irland zu gehen, abgesehen sogar von der unbekannten Rechtsordnung und dass man da eine Kanzlei finden muss und es diverse andere Hürden gibt. Aber eine der größten Hürden ist auf jeden Fall auch die Kostenfrage.
Das ist natürlich ätzend, weil das wirklich schwer kalkulierbar ist. Dann, naja, wer weiß, wir werden es beobachten. Vielleicht heißt es am Ende Hallo BGH. Neue Chance. Jetzt hast du eben Josefine schon angesprochen und das leitet zu einer Frage, über die ich noch habe. Ihr helft die ganze Zeit Betroffenen von Hass und Hetze, von digitaler Gewalt. Jetzt frage ich mich, da ihr ja selber auch alle in Erscheinung tretet, nicht komplett anonymisiert. Ich meine, du bist auf LinkedIn, Josefine sieht man, die sieht man ja auch öffentlich, in der Öffentlichkeitsarbeit auch, aber man sieht sie auch mal auf Veranstaltungen. Habt ihr selber auch viel mit Hass und Hetze zu tun? Kriegt ihr selber viel ab? Könnte ich mir vorstellen, dass dem so ist?
Ich würde sagen, die Organisation selber bekommt gerade sehr viel ab. Und es ist vieles, was wir selbst auch nicht mehr hinnehmen und dann auch Strafanzeige erstatten. Und auch Verfahren führen, zum Beispiel gegen News. Und da auch explizit uns gegen wehren, gegen Verleumdung und gegen falsche Darstellung. Und das machen wir als Organisation. Und dann gibt's natürlich auch die Strafanzeigen, die wir erstatten, oder die Josefine dann persönlich erstattet, wenn da strafbare Inhalte dabei sind.
Ich finde das so eine arg unschöne Entwicklung, weil das betrifft nicht nur euch, sondern das betrifft ganz viele Organisationen oder Vereine. Ich sag mal zusammenfassend im Bereich demokratisches Engagement, ja, im weitesten Sinn. Ich habe auch ein Gespräch geführt mit Felix Kolb vom Campact. Das ist auch krass, was die inzwischen an Kosten für die Rechtsberatung aufwenden müssen und für die Vertretung in Verfahren, weil die sich auch zur Wehr setzen müssen. Du kannst nicht alles einfach hinnehmen. Weißt du, Franzi, was ich so ein bisschen traurig finde, ist, dass man sich für so eine gute Sache einsetzt. Und ganz egal, ob es jetzt die Menschen sind, die alle bei Hate Aid arbeiten oder Hate Aid als Organisation. Und es ist leider so, und ich finde das mega traurig, dass es irgendwie so ein Stück weit part of the job ist, dass man selber Hass und Hetze abkriegt. Also im ganz, ganz Kleinen überhaupt nicht vergleichbar. Aber gelegentlich muss ich schon auch ein bisschen was wegstecken. Mag mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, wie wenn du wie Josefine halt viel Öffentlichkeitsarbeit machst auf so einem Sektor, wo gegen Verleumdung vorgegangen wird, wo Einzelne ermächtigt werden, sich zur Wehr zu setzen. Das wird von einem ganz anderen Kaliber sein. Und ich habe nur ein, zwei Sachen mitgekriegt, so irgendwelche Schnipsel, die von Josefine völlig aus dem Kontext gerissen verwendet wurden. Und da gab es dann auch einen Shitstorm. Ich finde das unsäglich. Und alles ad personam finde ich sowieso grausam. Das gehört sich einfach nicht. Und was ich aber nicht verstehe, dass sich einiges davon, so ein bisschen, was nämlich ja in sozialen Medien auch war, auch gegen Hate Aid direkt richtet. Und das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich wüsste gar nicht, was Stein des Anstoßes sein soll. Ihr helft Menschen, sich selbst quasi aus der Ohnmacht zu befreien, aktiv zu werden, sich zur Wehr zu setzen, zu ihrem Recht zu kommen. Und ehrlich gesagt, fällt mir überhaupt nichts ein, was dagegen spricht. Ich kann mir vorstellen, woher einiges kommt. Das sind meistens so dieselben Ecken. Deswegen bin ich so dankbar, dass du und auch Josefine, dass ihr euch da engagiert und für viele Menschen stark seid, die nicht ohne weiteres zu Beginn ohne Hilfe stark sein können. Vielleicht spricht das aber ja auch ganz viele an, die heute zuhören. Und ich habe es gesehen, es ist jetzt schon eine Weile her, Anzi. Ich kann nicht sagen 3, 4, 5 Monate, aber da habe ich gesehen, da habt ihr auch Unterstützung wieder mal gesucht. Da war was ausgeschrieben. Ich glaube, das ist jetzt wieder runter. Aber ihr sucht immer wieder mal. Und da interessiert mich natürlich, weil du hast vorhin so ein bisschen angesprochen, das Thema Recruiting serviceorientiert. Wir wollen heute heiße Tipps für meine Lauscherinnen und Lauscher. Worauf achtest du beim Recruiting?
Erstmal nicht auf die Noten. Und ich glaube, das ist was bei den JuristInnen nicht ganz so üblich ist. Aber wenn ich mir einen Lebenslauf, ein Anschreiben angucke, dann achte ich natürlich auch darauf, dass das jetzt kein, von JuristInnen zum Beispiel, kein Vier-Punkte-Examen ist. Aber alles darüber gucke ich mir ganz genau an. Und ich schaue vor allem auch nach gesellschaftlichem Engagement. Und hat die Person irgendwie schon mal nach links und rechts geguckt? Oder hat sie sich hauptsächlich oder ausschließlich aufs Studium fokussiert? Ich gucke beim Lebenslauf auch darauf, hat die Person vielleicht schon mal nebenher gearbeitet und hat schon Erfahrungen in der Arbeitswelt gesammelt? Vielleicht auch, um sich das Studium zu finanzieren. Gerade spannende Praktika muss man sich ja auch als studierende Person erstmal leisten können. Und deshalb gucke ich auf das Gesamtbild und auch darauf, was bringen die Personen sonst noch an Fähigkeiten mit, die sie entweder über Berufserfahrung, einen Nebenjob gesammelt haben, aber halt auch gesellschaftlichem Engagement. Und mir ist so dieses Links- und Rechts-Gucken vom Studium total wichtig, dass wir Leute haben im Team, die verschiedene Perspektiven auch einfach verstehen können.
Ich hab's geahnt, aber ich freue mich trotzdem, dass du das jetzt so gesagt hast, weil ich so viel Kontakt habe mit Studierenden, mit Referendarinnen und Referendaren. Und ich habe so oft gesagt, Leute, das ist nicht alles, weil ja auch ganz viele immer bei der Planung der Refstation sagen, ja, ey, nee, ich muss aber ganz viel Zeit haben zum Lernen, weil ich muss unbedingt oberhalb dieser Notenschwelle sein. Und ich weiß aus so vielen Kanzleien, dass das nicht mehr stimmt. Und dass, klar, du solltest schon bestanden haben und es sollte nicht unterhalb einer gewissen Schwelle. Und ich erlebe es immer häufiger, dass sie sagen, ganz ehrlich, ob das jetzt einstellig ist, zweistellig und da auch im Wesentlichen fast egal wo, das ist uns wurscht. Wir gucken auf ganz andere Dinge, weil die reine Note sagt über die Person, über die juristischen Fähigkeiten, weil es ist ja ein sehr abgrenzbarer Zeitraum, in dem du Examen schreibst, über die Fähigkeiten, über die Persönlichkeit einfach nichts und auch nicht über das Engagement. Und deswegen höre ich es immer wieder aus dem Recruiting, dass es wirklich andere Dinge sind. So wie du sagst, es muss noch nicht mal eine juristische Tätigkeit gewesen sein, sondern ein spezielles Engagement, irgendwas, was dir Rückschlüsse darüber gibt, mit wie viel Werf dieser Mensch bestimmte Dinge erledigt. Also das kann auch ein soziales Engagement gewesen sein oder eine Weiterbildung zu irgendwelchen Soft Skills. Also wenn man sieht, hey, da hat aber jemand früh schon an den richtigen Schräubchen gedreht und das könnte für uns sehr, sehr wertvoll sein, egal ob es jetzt anwaltliche Tätigkeit ist oder eine andere Tätigkeit. Und deswegen finde ich sehr schön, dass du das sagst. Achtest du auch tatsächlich auf das Thema Soft Skills so ein bisschen?
Ja, vor allem auch dann im Bewerbungsgespräch natürlich, wie kommen die Personen rüber? Natürlich ist man da auch nervös, aber Soft Skills auch abzufragen in einer gewissen Form gehört auch immer zu einem Bewerbungsgespräch bei uns dazu.
Welchen Tipp würdest du vielleicht unserem juristischen Nachwuchs geben, die gerade dabei sind, in den Beruf einzusteigen? Weil bei dir ist es ja ein bisschen, aber so ewig auch noch nicht her. Welche Tipps würdest du geben, vielleicht aus der anderen Warte, worauf sollte ich bei einem Arbeitgeber achten? Weil du hast ja sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit dem Onboarding, auch mit dem Support. Worauf achte ich vielleicht schon in den Vorstellungsgesprächen oder dann innerhalb der Probezeit? Was sind so die Ankerpunkte, woran ich merken kann? Also mal von der konkreten Tätigkeit vom Rechtsgebiet abgesehen, das muss man ja auch erst austesten. Das Umfeld, das sieht schon mal ganz gut aus.
Ich glaube, vom Umfeld her würde ich mich immer wieder für eine Organisation entscheiden, der ich als Mensch auch wichtig bin und die mich auch als Mensch wahrnimmt bei der Arbeit. Ich glaube, das hat man in einem Probezeitraum relativ gut raus, ob es nur um meine reine Arbeitsleistung geht oder ob mir Verständnis entgegengebracht wird für meine private Situation vielleicht auch oder ob mir Verständnis entgegengebracht wird für verschiedene Situationen, die vielleicht auch herausfordernd sind und wie auch eine Fehlerkultur im Unternehmen gelebt wird.
Franzi, apropos Probezeit. Dazu habe ich auch eine Frage. Denn die Probezeit ist ja dafür da, sich auszuprobieren. Über die Probezeit gibt es ganz viele falsche Gerüchte. Und da würde ich gerne auch nochmal ein bisschen deinen Blick auf die Dinge wissen. Und zwar jetzt mal unterstellt, ich probiere mich aus in einem Anstellungsverhältnis und ich merke, dass mir genau das fehlt, was du gerade sagst. Weil du hast gesagt, in der Probezeit habe ich das ja schnell raus. Ich merke, das Umfeld ist so, dass es nicht wertschätzend ist, dass es vielleicht auch von der Ausrichtung her, nennen wir das Stichwort Berufsethos, nicht so das ist, was ich möchte. Und ich entscheide mich dafür, mich in der Probezeit doch wieder zu verabschieden. Dafür ist sie ja da. Viele, viele Berufseinsteiger haben total Angst davor, das zu tun, weil sie dann sagen, ja, ey, wie macht sich das in meinem Lebenslauf? Wie ist es denn, wenn so jemand bei dir erscheint im Vorstellungsgespräch und du siehst genau, aha, nach 3 Monaten getrennt, ist allen klar, was das bedeutet. Fragst du danach, hat das für dich irgendwie einen Impact oder kann ich da, also ist das negativ oder kann ich damit vielleicht sogar
Also für mich hat das auf jeden Fall keinen negativen Impact. Ich habe schon Interesse daran, warum die Person sich vielleicht auch entschieden hat, zu gehen oder zu wechseln. Aber das hat gar nicht zwingend immer was mit der Probezeit zu tun, sondern dieses Interesse habe ich generell, auch wenn eine Person irgendwo anders gekündigt hat und gesagt hat, hey, ich möchte nochmal einen neuen Weg einschlagen. Oder wenn einfach aus dem Lebenslauf hervorgeht, die Person war vorher wo ganz anders und hat vielleicht auch für eine Kanzlei gearbeitet, die Plattformen vertreten hat und bewirbt sich jetzt bei uns. Dann möchte ich natürlich die Motivation dahinter wissen und dann interessiert mich, warum die Person sich so entschieden hat. Aber ich glaube nicht, dass ich das schon mal im Blick auf den Lebenslauf überhaupt so wahrgenommen habe, dass ich denke, nach 3 Monaten schon gegangen, das auf jeden Fall nicht. Aber ich habe Interesse daran, warum die Person gegangen ist.
Ich würde auch nachfragen, mich würde das interessieren. Und bei mir könntest du aber dann damit punkten, wenn jetzt dieser Grund, den ich vorhin genannt habe, wenn der die Ursache wäre und die Bewerberin oder der Bewerber würde genau das sagen und würde einfach ehrlich sagen, das war ein Umfeld, da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt, es war nicht wertschätzend und ich konnte meine Fähigkeiten, das habe ich sehr früh erkannt, die kann ich da nicht voll entfalten, weil mir nicht der Raum gegeben wird oder der Support war nicht da. Das würde ich, also bei mir würde das punkten, weil ich denken würde, wow, A, sehr erwachsen, sehr mutig. Mutig vor allem, weil du hättest dann ja erstmal deinen Job. Und ich glaube, da die Reißleine zu ziehen, ist sehr viel schwieriger, als einfach zu versuchen, durchzuhalten. Und das wurde mir auch in Gesprächen mit ganz vielen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern gespiegelt, die dann gesagt haben, hey, ich habe nach 2 Wochen gewusst, es ist furchtbar. Habe ich auch eine schöne Episode mit Maresi aufgenommen, verlinke ich euch mal in den Shownotes. Die hat es nach 2 Wochen gewusst. Sie hasst hier alles, sie kommt damit nicht klar. Es hat 2,5 Jahre gedauert, bis sie Mut hatte. Deswegen würde ich nachfragen, aber bei mir wäre das, wenn es eine Erklärung gibt, Ehrenplus, haben wir das auch noch mitgenommen. Hast du sonst vielleicht noch Tipps für Berufseinsteiger? Vielleicht sogar für das Bewerbungsgespräch. Gibt's was, wie du dich fit gemacht hast oder war bei dir das überhaupt nicht nötig, einfach man selber sein? Hast du noch so ein paar Service-Hinweise?
Also vielleicht was Grundlegendes, was ich gerade jungen JuristInnen immer wieder rate, ist, die Sachen, die einen interessieren, da auf Veranstaltungen zu gehen. Das war ja letztendlich auch der Weg, wie ich zu HateAid gekommen bin. Und dieses auch sich trauen, den Personen, die einem vielleicht Hilfe oder Unterstützung anbieten, sich tatsächlich bei denen zu melden. Weil ich habe das zum Beispiel auch ganz häufig, dass ich ReferendarInnen sage, hey, mich interessiert, wie es bei dir weitergeht. Schreib doch mal, wo du gelandet bist und was du danach machst. Und dann freue ich mich, wenn die sich tatsächlich melden. Und so dieses in Kontakt bleiben, Netzwerken, das weiß man ja auch, dass man dadurch letztendlich vielleicht nicht einfacher an einen Job kommt, aber man hat den Namen schon mal gehört. Man hat vielleicht positive Erfahrungen mit dieser Person gesammelt. Und damit kann man auf jeden Fall auch punkten. Und damit hat man dann ja mal einen Fuß in der Tür.
Ja, das finde ich auch super wichtig. Und natürlich, nur weil du auf LinkedIn gut vernetzt bist, kriegst du nicht einen Job umsonst. Das ist nicht das Ding. Ich glaube, man kann aber nicht früh genug anfangen, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, weil du auch da immer nachfragen kannst, aber ich suche irgendwas in die und die Richtung. Kennst du jemanden, der gerade ausschreibt oder was auch immer? Also gutes Netzwerk ist unbezahlbar. Und da kann man auch als Berufseinsteiger ganz leicht, wenn man wirklich so dieses Netzwerk hat, einfach mal eine Frage loswerden. Und das passiert. Ja, das passiert mir total oft, dass ich mal irgendwie eine Frage kriege zu irgendwas und immer so sehr vorsichtig, ja, darf ich mal? Und ja, klar. Logisch. Ich weiß nicht, ob ich es beantworten kann, aber raus damit. Und das kommt ja auch immer zurück. Und das mache ich ja genauso bei Kolleginnen, die Erfahrung auf dem Gebiet haben, wo ich keine habe. Oder wo ich über irgendwie einen Rat oder einen Hinweis brauche. Netzwerk, super wichtig. Dann haben wir für euch ja noch ein paar Tipps zusammengetragen. Und was auch super wichtig ist, ist meine persönliche Lieblingskategorie. Die darf natürlich am Ende auch immer nicht fehlen. Die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingstipps, Lieblingskolleginnen, Lieblingsnetzwerke. Und für dich, liebe Franzi, habe ich die folgenden drei. Vielleicht erst was Berufliches, weil ihr führt so viel spannende Verfahren und du beschäftigst dich mit so viel spannenden Themen. Hast du ein Lieblingsurteil?
Ja, auf jeden Fall das Bundesverfassungsgerichtsurteil zu Renate Künast. Und das war eine Entscheidung, wo ich mir sogar nochmal meine Lieblingsstelle jetzt rausgeschrieben habe in Vorbereitung, damit ich sie vorlesen kann, weil ich sie wirklich grandios finde. Und sie ist ein bisschen lang, deswegen brauche ich ein bisschen Geduld, aber ich finde sie einfach richtig, richtig toll und sie zeigt einfach, dass PolitikerInnen wichtig sind für unsere Demokratie und dass wir ein demokratisches Miteinander nur erwarten können, wenn das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch von PolitikerInnen und AmtsträgerInnen geschützt wird. Und die Stelle ist, dabei liegt insbesondere unter den Bedingungen der Verarbeitung von Informationen durch soziale Netzwerke im Internet ein wirksamer Schutz der Persönlichkeitsrechte von Amtsträgerinnen und Amtsträgern sowie Politikerinnen und Politikern über die Bedeutung für die jeweils Betroffenen hinaus im öffentlichen Interesse, was das Gewicht dieser Rechte in der Abwägung verstärken kann. Denn eine Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft kann nur erwartet werden, wenn für diejenigen, die sich engagieren und öffentlich einbringen, ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährt ist. Und dieses gewährt ist, ja, finde ich einfach grandios. Und wir haben schon so viele Entscheidungen gesehen, wo auf dieses Urteil zurückgegriffen wurde. Und wo dieses Urteil dazu beigetragen hat, dass ein Schutz der allgemeinen Persönlichkeitsrechte auch von AmtsträgerInnen, egal welcher Ebene, Kommunalebene, Landesebene, dafür gesorgt hat, dass diese Personen nicht verstummen und weiter in der Politik aktiv sind.
Das ist eine mega starke Botschaft. Also schöne Passage, kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist natürlich sehr ausladend vom Bundesverfassungsgericht ausgedrückt. Aber die Kernbotschaft ist ja eigentlich, wer sich für unsere Demokratie engagiert, auf den müssen wir auch ein bisschen aufpassen.
Genau.
Super gut. Ja, super schön. Jetzt sind wir schon bei schönen Botschaften. Vielleicht magst du noch eine mit uns teilen. Hast du ein Lieblingsmotto?
Ja, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, aber das habe ich tatsächlich vor dem Twitter-Trial noch gesagt und habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, von wem es eigentlich kommt. Aber ich habe ganz häufig im Kopf dieses Motto, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Und das vermittelt für mich so Optimismus, Resilienz und gerade bei langen Gerichtsverfahren auch wirklich den Mut zu sagen, nein, wir geben hier noch nicht auf und wir gehen auch noch den nächsten Schritt. Und wenn es hier aufhört, dann versuchen wir ein neues Verfahren. Und wenn es da nicht funktioniert, dann überlegen wir uns noch einen anderen Weg. Und damit Mut dran zu gehen und einfach zu sagen, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Ja, finde ich extrem wichtig.
Oh, das passt auch so gut zu euch. Ich finde, das passt fantastisch zu euch. Also, der Treffer versenkt, würde ich sagen. Und jetzt vielleicht noch so, ich bin ja manchmal so ein bisschen kleiner Schussel und mein Umfeld kennt das und deswegen, ich beruhige mich immer gern und höre, dass anderen sowas auch passiert. Hast du eine Lieblingspanne? Bist du auch so ein Schussel?
Ja, meine absolute Lieblingspanne, über die ich jetzt inzwischen lachen kann und auch mit meinem Team lachen kann, ist eine Panne, die mir Anfang des Jahres passiert ist. Da hatten wir die Pressekonferenz und haben eine neue Studie zusammen mit der TU München vorgestellt. Und ich war so nervös davor, obwohl ich gar keine offizielle Rolle dabei hatte, aber ich habe so mitgefiebert, dass wir im Haus der Bundespressekonferenz noch auf einen Bildschirm zusammengeguckt haben und ich fürs Team und für die Arbeit ein Foto machen wollte vom Bildschirm, wo Annalena zu sehen war, wie sie ein Live-Interview für NTV gibt. Und dabei habe ich nicht gesehen, dass das neben mir ein Teich war, indoor, und bin voll reingestiegen und habe mir dabei dann tatsächlich auch den Fuß gebrochen.
Und, oh, Scheiße.
Ja. Und das, obwohl ich an dem Tag eigentlich gar keine tragende Rolle hatte, aber ich habe so mitgefiebert, ich war so nervös fürs Team, ich habe mich so gefreut auch über die Studienveröffentlichung, weil die Studie, ja, es war so ein riesen Meilenstein für uns alle. Und da habe ich mir den Fuß gebrochen. Das war Anfang des Jahres. Inzwischen ist alles wieder gut, alles verheilt. Ich habe es auch mit dem gebrochenen Fuß auf Krücken zum BGH geschafft, zu Renate Kühners Verhandlungen, die wir mit Chanjo da begleitet haben. Chanjo hat ganz tolle Fotos von mir gemacht mit Krücken vorm BGH. Und sowas hält mich dann auch nicht ab.
Voller Einsatz gegen Hass. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich auch ein mieser Move. Also indoor ein Teich, da rechnest du jetzt nicht unbedingt mit. Zumal, wenn du da vor Ort noch nicht warst, sieht man das ja nicht kommen. Ja. Aber Franzi, das könnte ich gewesen sein. Das wäre genau so ein Ding, was mir passiert. Und damit du nicht so alleine bist, erzähle ich jetzt auch noch eine Panne, die mir passiert ist. Ich habe mir mal eine Rippe gebrochen auf einem Festival. Und das nimmt natürlich dein Umfeld später wahr, weil jedes Mal, wenn du lachst, wenn du hustest, das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und alle haben halt so gesagt, ja, die Bayerich, klar, wieder so rum. Wahrscheinlich Stage-Diven oder andersrum Crowdsurfen, wahrscheinlich wieder zu wild. Ich wünschte, es wäre so gewesen, weil dann wäre die Geschichte ziemlich cool gewesen, wenn du hättest sagen können, ich bin bei Creator auf die Bühne geklettert und habe mich dann ins Publikum geschmissen. Und dabei, wie es halt so ist, ne? Nein. Ich stand in der ersten Reihe hinter der Absperrung und ich bin ja ziemlich klein und ich hatte ein Getränk in der Hand. Und auf der Rückseite von diesen Absperrungen ist immer so ein Tritt. Also das heißt, es ist eine Abstellmöglichkeit. Ich bin aber zu klein, um das Getränk da abzustellen. Und du willst natürlich vor der Bühne auch so ein bisschen dich bewegen. Das ist nicht gut mit Getränk in der Hand. Da habe ich mich immer abgestützt, bin also hochgesprungen, abgestützt und auf der anderen Seite das Getränk abgestellt. Und das ging ungefähr 20 Mal gut. Am 21. Mal bin ich abgerutscht und auf diese Absperrung geknallt und habe mir dabei am Hoheabend, das war das Auftaktkonzert, wo das Festival losging, eine Rippe. Also ich bin auch so ein Kandidat und die Geschichte lautet dann letzten Endes nicht, von der Bühne geworfen hier, super fancy. Nein, ich habe mir beim Getränkeabstellen eine Rippe gebrochen. Also das ist genauso wie mit Fuß im Teich anziehen. Ja, Schwestern im Geiste und in der Ungeschicklichkeit. So, das war das und kommentiert uns doch mal drunter. Seid ihr ähnlich schusselig? Habt ihr auch mal schon so eine Panne erlebt und euch vielleicht sogar dabei was gebrochen? Franzi, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch, für die Einblicke in deinen wirklich spannenden Job. Ich finde es so toll, was ihr macht. Ich danke euch sehr für euer Engagement. Liebe Lauscherinnen und Lauscher da draußen, werft mal einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu HateAid und auch zu Franzi zusammengestellt. Guckt euch das mal an und bleibt auch mal dran, was für spannende Verfahren da geführt werden. Und für alle aktuellen Infos rund um den Anwaltsberuf surft mal vorbei auf www.brack.de und folgt mir gerne auf allen Social Media Kanälen. Franzi, es war mir ein Fest und ich bin sehr gespannt, ob ich was über den BGH lese demnächst.
Danke für das Gespräch.
Bis dann, Franzi.